Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Antje Allroggen am Mikrofon. Guten Tag.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara.
Der Zungenbrecher-Rap von Kabarettist Bodo Wartke und YouTuber Marti Fischer wurde auf TikTok millionenfach geliked und ist seit Wochen schon der absolute Tanzhit auf TikTok. Das Ganze sei ein absoluter Zufallstreffer gewesen, sagte Wartke dazu in einem Interview. Wir wollten nur ein bisschen Spaß. Unter diesem Motto war TikTok als Tochter des chinesischen Unternehmens ByteDance als Nachfolge von Musical.ly im August 2018 gestartet. Zunächst mit heiteren kurzen Tanzvideos, die es hier immer noch gibt, dann zunehmend auch mit fraglichen Inhalten, fast immer aber mit extrem hohen Reichweiten. Die Videos sind kurz, das Design ansprechend, die Inhalte zugespitzt, pointiert. Durch diese Verkürzung finden sich auf der Plattform viele Falschmeldungen, vor allem zum Angriffskrieg auf die Ukraine, zu Covid, zum Gazakrieg. Extreme politische Positionen finden hier ihren Platz mit garantierter Aufmerksamkeit.
Haben wir Geld für Kindergärten? Nee. Geld für Kindergärten haben wir nicht. Haben wir noch ein bisschen Geld für die Rentner? Nee. Radwege in Peru? Haben wir noch Geld für Radwege in Peru? Ja.
Die Anfälligkeit der App für Falschmeldungen und zum Teil auch Propaganda veranlasste die USA dazu, mit einem Ultimatum gegen die TikTok-Eigentümer vorzugehen. Wenn TikTok seine US-Vermögenswerte nicht verkauft, soll es die App in 9 Monaten nicht mehr geben. Inzwischen hat TikTok Klage gegen das Ultimatum aus den USA eingereicht und auch in Europa und in Deutschland gibt es vermehrt Stimmen, die das Portal sperren lassen wollen. Sollte man TikTok verbieten? Das ist heute Thema unserer Streitkultur und darüber diskutiere ich mit meinen beiden Gästen. Martin André, er ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Köln und Gründer des Start-up-Unternehmens Digital Venture. Im vergangenen Jahr hat er das Buch Big Tech muss weg veröffentlicht und für das Buch hat er gerade einen Sonderpreis innerhalb des Günther-Wallraff-Preises erhalten. Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Und Markus Bösch, er erforscht die Plattform schon seit ihren Anfängen und ist Experte für Desinformationskampagnen in Online-Medien und TikTok. Martin André, haben Sie TikTok auf Ihrem Smartphone installiert?
Natürlich. Ich muss mich ja mit allen Plattformen beschäftigen. Ich habe sogar Truth Social auf meinem Smartphone installiert und verfolge das zum Beispiel seit Wochen. Und man kann manchmal das Grausen bekommen.
Ja, und Sie, Markus Bösch, muss ich eigentlich auch nicht fragen, ne, ob Sie TikTok auf Ihrem Smartphone haben.
Ich habe TikTok in der Tat auf meinem Smartphone. Es ist auch, glaube ich, fast die meistgenutzte App, auch wenn ich die passiv nutze und nicht selbst etwas veröffentliche. Ich habe da eher so einen Ornithologen-Ansatz. Ich versuche herauszufinden, warum die Sachen fliegen, aber ich bin selber sehr schlecht im Fliegen.
Markus Bösch, damit wir Ihre Grundhaltung bei unserer Frage heute klären, sind Sie für oder gegen ein Verbot von TikTok?
Wenn wir es so runterbrechen, bin ich klar dagegen und ich glaube, dass man die Verhältnismäßigkeit jetzt in den Blick nehmen muss und das wird in den kommenden Monaten in den USA ja auch passieren und ich glaube, dass diese Maßnahme, die jetzt angedroht wurde, weder geeignet noch erforderlich noch angemessen ist.
Wie sehen Sie beiden denn das? Was überwiegt bei TikTok? Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. TikTok kann sehr nett und harmlos sein, aber es gibt auch viele fragliche Inhalte. Das haben Sie gerade ja auch schon angedeutet. Was die Leute sehen, das wählt der Algorithmus aus. Und wie der auswählt, das weiß niemand so genau. Was dominiert denn bei TikTok im Mai 2024? Das Gute oder das Böse, um weiter schön zuzuspitzen? Wer möchte?
Das ist ja prinzipiell eine sehr schöne Frage. Dominiert das Gute oder das Böse? Und das kann man ja auch außerhalb dieser Plattform je nach persönlicher Herangehensweise beantworten. Das Problem bei TikTok ist, dass wir es eben nicht von außen beantworten können, weil externen Forscherinnen und Forschern keine allumfassenden Überblicke möglich sind zu dem, was auf TikTok passiert. Und das ist ganz sicherlich ein Problem bei TikTok. Das ist zunehmend auch ein Problem bei anderen Plattformen, dass es keinen Zugriff auf die Daten gibt. Deswegen von außen schwer zu beurteilen. Und abgesehen davon hängt es ein bisschen davon ab, was man selbst auf TikTok sehen möchte. Wenn ich jetzt in einem Selbstversuch versuche, die schlimmsten Seiten von TikTok zu ergründen, dann wird mir das sehr, sehr schnell möglich sein. Das kann ich allerdings auch mit der Suchmaschine Google.
Was wir in unseren Messungen eben herausgefunden haben, was uns damals eben in einen großen Schreck versetzt hat, ist, dass eigentlich außerhalb der großen Plattform kein Traffic mehr da ist. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil zum Beispiel viele digitale Publisher, die Nachrichtenmedien, ich sage jetzt mal Spiegel.de, Süddeutsche.de, aber zum Beispiel auch eben die Verlängerung zum Beispiel von Deutschlandfunk oder den Rundfunkmedien im Netz keine Chance mehr haben, weil der Traffic eigentlich hauptsächlich in den Plattformen bleibt. Und aus dieser Perspektive heraus wird dann natürlich den großen Plattformen unsere politische Öffentlichkeit gehören. Und da kann ich dann eben nur ergänzen, als Wissenschaftler ist es für mich ein Drama, dass ich eigentlich auch gar nicht genau weiß, was in diesen Plattformen passiert.
Aber unter Big Tech verstehen Sie ja die ganz großen Player. Nun könnte man ja sagen, TikTok gehört doch gar nicht dazu. Dann können Sie doch ganz froh sein, dass es so einen kleinen Player aus China gibt, der da einfach mal aus der Reihe tanzt.
Wäre da haben Sie völlig recht. Eigentlich ist TikTok fast die Ausnahme zur Regel. Tatsächlich ist es so, dass TikTok hier natürlich ein Hybrid darstellt, eigentlich zwischen Bewegtbild, also Digitalvideo auf der einen Seite und Social Media auf der anderen Seite. Das heißt, da könnte man auf der einen Seite sagen, ja, ist ja toll, dass es in den letzten 10, 20 Jahren überhaupt jemand geschafft hat, diesem Sog der Monopole zu entgehen. Aber jetzt muss man natürlich gleichzeitig sagen, dass TikTok wahrscheinlich, wenn man jetzt so eine Art Darth Vader-Skala aufmachen würde, natürlich schon sehr, sehr weit in Richtung Darth Vaderisierung gegangen ist. Das heißt, in vielen Aspekten sogar noch schlimmer als die existierenden Plattformen. Und deswegen bin ich nur begrenzt froh um diese Ausnahme.
Ja, es gibt viele Aspekte, die man anführen kann, um TikTok zu kritisieren. Da ist einmal der hohe Suchtfaktor, psychisch negative Effekte, die sicherlich auch zu beobachten sind. Ein anderer Faktor ist, dass TikTok vor allem deshalb gefährlich ist, weil es durch die Kürze und Pointiertheit der Videos ein ideales Instrument für Populismus und Propaganda ist. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz bei diesem Verbot bleiben, das jetzt anvisiert ist in den USA. Die USA sehen TikTok ja als eine Art Waffe Chinas mit all den Daten, die China vermutlich durch die App bekommt und vielleicht auch Spionage betreibt. Markus Bösch, die USA halten TikTok für gefährlich, weil es im Aufsichtsrat von ByteDance sitzt. Ist das Grund genug, die App in den USA komplett verbieten zu wollen?
Also letztlich gibt es da zwei widerstreitende Interessen. Auf der einen Seite natürlich das Recht auf Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit als kommunikatives Grundrecht. Und auf der anderen Seite natürlich den Schutz vor ausländischen Feinden. Und da muss man jetzt sich das Ganze nochmal genauer angucken. Denn das ganze angedrohte Verbot basiert ja auf den Vorwürfen der auf der einen Seite Spionage und auf der anderen Seite der Möglichkeit für Propaganda. Mhm. Beide Aussagen bewegen sich derzeit eher im hypothetischen Bereich. Denn trotz einer ganzen Armee von Tech-JournalistInnen, aber auch Untersuchungen, Untersuchungsausschüssen gibt es noch nicht das Smoking Gun, das öffentlich geworden wäre, wo man mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, da ist das Beispiel für Spionage und da ist das Beispiel für Propaganda. Wenn wir über Spionage reden, glaube ich auch, solange man relativ problemfrei sich in einen geheimen Call von Bundeswehrgenerälen reinhacken kann, ist sicherlich nicht TikTok das erste Mittel für Spionage. Und im Bereich der Propaganda muss man, glaube ich, zum einen feststellen, dass alle Staaten, alle Politikerinnen und Politiker Plattformen nutzen, um ihre eigene Meinung kundzutun, unter anderem auch der Bundeskanzler und der Vizekanzler und das Europäische Parlament. Das Problem hier ist natürlich, dass es ein autokratischer Staat ist. Die Frage davon losgelöst ist aber, wollen wir unsere quasi kommunikativen Grundrechte aufgeben, weil eventuell Propaganda aus China kommt, oder trauen wir es Bürgerinnen und Bürgern zu, das auch selbst zu erkennen? Wenn man sich die Geschichte von Entscheidungen im Supreme Court anguckt, kann man feststellen, dass in den 50ern als auch in den 60ern eher die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern gestärkt wurden.
Wie schätzen Sie das ein in den USA? Unterläuft das die Meinungsfreiheit? Sind ja nicht gerade wenige unterwegs auf TikTok, 1,56 Milliarden Menschen insgesamt. In den USA sind es 170 Millionen.
Ja, wir wollen ja hier auch ein Streitgespräch hinbekommen. Deswegen kann ich jetzt mal zumindest versuchen, ein bisschen dagegen zu halten, obwohl wir in der Linie ähnlich sind. Tatsächlich war besonders interessant ein Fall. TikTok hat tatsächlich versucht, innerhalb des eigenen Konzerns offenzulegen, wer mit JournalistInnen gesprochen hat. Und das haben sie versucht rauszukriegen, indem sie die Bewegungsdaten der betroffenen JournalistInnen verglichen haben mit allen Bewegungsdaten und GPS-Daten, die sie von ihren eigenen Mitarbeitern kennen. Dabei sind sie dann erwischt worden und mussten das alles zugeben. Das heißt, der Fall zeigt, wie viel sie tatsächlich über uns herausbekommen können, wenn sie es wirklich drauf anlegen.
Um das nochmal zusammenzubinden, was Martin André gerade gesagt hat, Markus Bösch, das klingt nach einer ziemlichen Smoking Gun, oder? Da sind doch genügend Belege dafür da. Reichen die nicht aus, um die Meinungsfreiheit vielleicht auch eingrenzen zu lassen? Das wird ja auch in Deutschland gerade passiert, in Anbetracht der Angriffe auf Politikerinnen und Politiker.
Also zum einen macht TikTok und auch das Beispiel, das ich überhaupt nicht kleinreden möchte, zeigt, dass alle anderen Plattformen Ähnliches tun. Hm. Auch wenn man sich nochmal anguckt, dass TikTok beispielsweise im Moment von der Europäischen Kommission genauer angeguckt und untersucht wird, kann man sich anschauen, dass alle anderen US-amerikanischen Tech-Unternehmen bisweilen auch nicht nur von der EU untersucht, sondern eben auch abgestraft wurden mit Millionen Zahlungen. Der zentrale Unterschied hier liegt dann in der Tatsache begründet, dass TikTok mit ByteDance, das erste Unternehmen, die erste Plattform ist, die eben nicht aus dem Silicon Valley kommt. Und ich glaube, das muss man dann nochmal kontextualisieren in der Verbotsdebatte, die man aus verschiedenen Blickrichtungen angucken kann. Einmal sicherlich aus einer wirtschaftlichen Blickrichtung, aus einer geostrategischen. Und wenn wir das wieder runterbringen auf eine Verbotsdebatte, glaube ich, mit Blick auf die Debatte in Europa und gerade auch in Deutschland, dass TikTok ganz sicherlich nicht verboten wird, schlicht und ergreifend, weil TikTok, beziehungsweise nicht TikTok, sondern China größter Handelspartner von Deutschland ist.
Naja, Sie sagten gerade Europa. Jetzt hat sich Ursula von der Leyen doch eigentlich auch geäußert und hat gesagt, sie würde ein Verbot von TikTok in der Europäischen Union nicht ausschließen. Also da scheint sich doch was aufzuweichen, oder?
Gut, aber Ursula von der Leyen hat auch nicht ausgeschlossen, dass sie mit der Fraktion der Faschisten kooperieren will. Deswegen, Ursula von der Leyen sagt eine ganze Menge. Ich halte das für eine temporäre Äußerung, um politische Stimmung zu machen. Aber ich sehe das im Moment nicht. Also ich sehe das nicht bei der Bundesregierung, die ja flächendeckend gerade TikTok nutzt und auch die letzten Äußerungen der Bundesinnenministerin im Kontext TikTok deuten nicht darauf hin, dass sich da etwas entwickelt, wo man sagen könnte, wir müssen diese Plattform jetzt bannen. Nochmal, wir haben in Europa auch den DSA, das heißt, wir haben ein Digital Service Act und haben auch ein ganz anderes Regelwerk als jetzt beispielsweise in den USA. Und wenn die App TikTok auf dem Telefon drauf ist, dann durchläuft sie auch etliche Tests, gerade auf Apple-Telefonen. Und deswegen müsste man sich dann mit technischem Verstand auch einfach nochmal angucken, was passiert da. Denn natürlich greift TikTok beispielsweise auf das WLAN-Passwort zu, weil TikTok muss ins Internet. Und ich glaube, diese Diskussion muss man differenziert und mit technischem Sachverstand führen.
Nur um jetzt hier Schlagzeilen vorzubeugen, die ja sagen, Martin André aus Köln sagt, wir sollten alle Social Media in Europa verbieten. Nein, sollten wir nicht. Aber wir merken sofort, es ist inakzeptabel, dass Medienunternehmen unsere Daten mit Regierung oder Geheimdiensten teilen und auch diese Interaktionen sind unter dem Gebot der Staatsfirmen nicht akzeptabel. Und da würde ich eben sagen, das ist doch total einfach. Leider haben wir das weder im Digital Markets Act noch im Digital Service das Act aufgenommen, aber wir können ganz einfach morgen eine Regel bestimmen, dass jedes Medienunternehmen, was in Europa wirtschaftlich aktiv sein will, weder Daten mit Geheimdiensten oder mit Regierungen teilen darf. Und wer sich nicht dazu bereit erklärt, darf gerne sich was anderes ausdenken. Aber das ist in demokratischen Staaten nicht akzeptabel. Das wäre auf der Sachebene der Diskussionsvorschlag und darüber können wir dann sprechen.
Ja, man merkt es auch an unserer Diskussion. Es ist gar nicht so leicht, für oder dagegen zu sein. Es gibt unglaublich viele Aspekte. Ich wollte trotzdem noch mal bei dem Beispiel der deutschen Politikerin bleiben. Auf der einen Seite gibt es vereinzelte Stimmen, die TikTok verbieten wollen und sich sehr darüber aufregen. Und auf der anderen Seite merken auf einmal, Markus Bösch, Sie haben ja einzelne genannt, dass TikTok doch recht attraktiv ist wegen der großen Reichweite. Hat das nicht was von Doppelmoral? Auf der einen Seite die Vorteile zu nutzen und dann aber doch auch auf die Nachteile mit dem Zeigefinger hinweisen zu wollen.
Auch ich finde es sinnvoll, wenn man in Geheimverhandlungen kein Telefon mit reinnimmt, denn ein Telefon hat mindestens 3 Mikrofone und 2 Kameras. Das heißt aber nicht, dass man nicht diese Plattform nutzen sollte, um Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, denn die sollte man da erreichen, wo sie sind. Und wenn 21 Millionen Deutsche täglich 1 bis 1,5 Stunden diese Plattform nutzen, dann sollte man als PolitikerIn auch auf der Plattform sein. Ansonsten überlässt man sie halt flächendeckend der AfD.
Die Menschen sind schon auf den Plattformen. Wenn wir diese Kanäle nicht mehr nutzen, dann existieren wir nicht. Und genau das ist natürlich auch dann der Grund, weswegen ich der Meinung bin, es ist möglich, wieder Vielfalt herzustellen, die Plattformgrenzen zu durchbrechen, auch sicherzustellen, dass sie zum Beispiel kluge Inhalte auf TikTok setzen und dann zum Beispiel durch Outlinks auf dahinterliegende, tiefer führende Informationen verweisen. All das ist jetzt nicht möglich. Das ist nicht möglich, weil wir es nicht so eingerichtet haben, das könnte man schnell ändern. Das heißt, wir könnten auch schnell Regeln finden, wo wir eigentlich diese dunklen Seiten der Plattform sehr schnell, sag ich mal, befrieden und domestizieren und auch unabhängigen Anbietern außerhalb der Plattform eine Chance geben, an Traffic zu kommen.
Vielleicht sind Sie sich ja nicht ganz einig, wenn wir jetzt das Thema Propaganda anreißen. Ich versuche das mal. Man hört ja häufig das Argument, auf TikTok werde zu viel Propaganda verbreitet. Markus Bösch, Sie haben in einem Interview vor kurzem mal gesagt, man überschätzt die Möglichkeiten von Propaganda auf TikTok. Wenn 22% von denen die AfD wählen, das sagte gerade eine aktuelle Studie, ist dann nicht das Gegenteil der Fall? Ist dann Propaganda nicht sehr wirksam?
Da warne ich auch vor simplistischen Erklärungsmodellen. TikTok ist nicht verantwortlich für das Erstarken der AfD. Da würde man es sich meiner Meinung nach viel zu einfach machen. Und zum anderen, um das ein bisschen zu präzisieren, meinte ich mit dieser Aussage vor allem, dass man sich Propaganda nicht so vorstellen kann, dass bei der Kommunistischen Partei in China jemand auf einen roten Knopf drückt und dann werden Botschaften ausgespielt und dann wird eine Armee von jungen Menschen in Europa bei TikTok sind dann Kommunistinnen und Kommunisten. Und diese Angst spielt da ganz oft mit und verkennt meiner Ansicht nach, dass wir in westlichen freien Demokratien natürlich an einer Media Literacy arbeiten müssen, aber dass es eben auf diesen Plattformen nicht nur Stimmen gibt, die täuschen wollen, sondern genauso viele Stimmen, die diese Täuschungsversuche dann entlarven.
Martin André, verlagert man damit die Verantwortung, indem man sagt, TikTok ist eigentlich gar nicht dafür zuständig, ob es nun zu propagandistischen Inhalten kommt oder nicht?
Ich würde insofern dagegenhalten, als wir durch eine Vielzahl von Studien wissen, dass Plattformen aufgrund der Aufmerksamkeitsökonomie, die sie nutzen, natürlich polarisierende Inhalte verstärken. Ja, das heißt, sie lieben den Streit, sie lieben die Auseinandersetzung. Es muss dann erstmal in der Headline maximal reißerisch sein. Ich reg mich so sehr auf, ich bin fassungslos. Und natürlich ist es so, dass diese Inhalte in einem emotionalisierenden Überbietungswettbewerb stehen und dass da tendenziell die grellen, harten oder auch radikalen Aussagen immer gewinnen. Und deswegen würde ich tatsächlich diese Selbstinszenierung der Plattform, wir sind nur so eine Art Infrastruktur, das würde ich tatsächlich zurückweisen, denn durch die Algorithmen beeinflussen sie aktiv unsere Diskussionskultur. Und da müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn die politische Kultur immer weiter verroht. Und vielleicht der letzte Satz, es ist natürlich erneut für mich als Medienwissenschaftler alarmierend, dass wir zu den Technologien und Medienstrukturen, die diese Diskurse dann hervorbringen, eigentlich keinen Zugriff mehr haben. Denn das war das grundsätzlich andere in den Zeiten etwa der Druckerpresse oder des Rundfunks, dass wir als Gesellschaft diese Medientechnologien mitgestaltet haben. Das heißt, ich sehe das durchaus sehr kritisch, aber eben auf einer allgemeineren Ebene.
Markus Bösch, ist Ihnen das zu romantisiert, diese Sichtweise? Als es noch die Druckerpresse gab, da war alles noch gut und schön und in Ordnung und kontrollierbar?
Ich denke, wir müssen einfach klar erkennen, dass wir uns im 21. Jahrhundert in einer Plattform-Ära befinden und das 20. Jahrhundert eher durch so ein Sender-Empfängerin-System geprägt war. All diese Plattformen würden morgen nicht mehr funktionieren, wenn nicht Nutzerinnen und Nutzer aus freien Stücken Inhalte veröffentlichen würden. Und wir haben aus der jüngeren Geschichte der sozialen Medien auch sehen können, dass Nutzerinnen und Nutzer auch sehr, sehr schnell von Plattformen wieder runter sind und die nächste erobern. Und deswegen würde ich da nochmal quasi den Nutzer, die Nutzerin als aktiv gestaltendes und durchaus kritisches Wesen in den Mittelpunkt meiner Betrachtung rücken wollen.
Das sind ja auch nicht wenige Nutzerinnen und Nutzer. Und wenn jetzt ein Verbot kommt, ist das ja eigentlich auch so eine Art Bevormundung oder Zensur. Würden Sie das so sehen?
Sicherlich auch, aber ich finde in der Debatte vielleicht das Beispiel Indien ganz gut, denn in Indien wurde TikTok ja verboten aus ganz konkreten geostrategischen Gründen, aufgrund von der Nachbarschaft zu China. Die Desinformationen in Indien sind nicht weniger geworden, weil diese Plattform jetzt weg ist, denn die Nutzerinnen und Nutzer sind auf anderen Plattformen verloren gegangen ist, und das sollte man meiner Ansicht nach nicht unterschätzen, ein riesiger Raum von Kultur, der von Nutzerinnen und Nutzern auf der Plattform geschaffen wurde, aber Desinformation geht nicht weg, wenn man TikTok verbietet.
Ja, was ist denn mit den Algorithmen? Martin, André, Sie haben es gerade ja schon so ein bisschen angerissen. Sind die nicht schuld daran, dass ich so viel, ja, was eben zugespitzt ist, was sich verkürzen lässt, das ist ja nun auch empfänglich für populistische Inhalte. Sind die nicht schuld? Müsste man die nicht kontrollieren?
Natürlich, ja. Natürlich fällt es allen Feldern schwer, diese Plattformen zu bedienen, die eben differenziertere oder balanciertere Positionen vertreten. Und interessanterweise ist das ja dasselbe Problem übrigens mit den redaktionellen Medien. Wenn man sich anschaut, was wir eigentlich an Präsenz haben müssten, ist es viel zu gering. Und es liegt daran, dass eben tendenziell differenzierte, multiperspektivische Inhalte sozusagen zu langweilig sind. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein Problem ist.
Markus Bösch, ist das überhaupt noch möglich, dieser Zeitpunkt, eine gewisse Souveränität zurückzubekommen?
Absolut. Es gibt immer einen besseren, es gab einen besseren Moment, aber trotzdem kann man jetzt noch einsteigen, sowohl als Team-Bundeskanzler, was ja recht gut funktioniert, als auch aus der Gesellschaft kommend, und genau das ist ja passiert nach den Massenprotesten auf der Straße, ist aus der Klimabewegung eine Bewegung hervorgegangen, die sich hinter dem Hashtag Reclaim TikTok versammelt. Junge Menschen, die eigentlich nicht auf TikTok aktiv werden wollten, aber jetzt aktiv sind, um den demokratischen Diskurs quasi zu verteidigen. Und zurückzuerobern. Und das Hashtag hat sich jüngst, glaube ich, 60 Millionen Views erfreut. Das heißt, da ist aus etwas ganz Kleinem etwas relativ Großes geworden. Und ich wäre da prinzipiell eher optimistisch für den demokratischen Diskurs auch auf der Plattform.
Ich würde aber hier kritisch anmerken, dass natürlich genau ein solcher Standpunkt ein Narrativ der Digitalkonzerne aufgreift, wonach sie ja überhaupt nicht für diese Inhalte verantwortlich sind. Dieses Narrativ haben wir als Gesellschaft bisher eigentlich weitgehend gekauft. Und hier ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist de facto falsch. Denn wir wissen, dass die Plattformen nicht neutrale Durchgangsstationen sind. Wir wissen, dass sie auf jeden Fall sowieso den Traffic zu ökonomischen Zielsetzungen manipulieren. Und da, glaube ich, müssen wir dagegenhalten. Die Plattformen sind verantwortlich, und da wäre ich tatsächlich dann härter im Umgang mit den Plattformen. Die Plattformen haben es geschafft, über Jahrzehnte ihre eigenen Probleme zu den Problemen der Gesellschaft zu machen und uns damit in Geiselhaft zu nehmen unter Begriffen wie, es geht uns nur um freie Meinungsäußerung. Und da wäre ich eben sehr vorsichtig, das sollte sie nicht davon entlassen, Verantwortung zu übernehmen und auch vor allem Verantwortung für unsere Demokratie. Also nochmal auch als Appell verstanden, lass uns das Netz wieder zurückerobern. Das Netz war eine Idee, die allen Menschen zugutekommen sollte und nicht nur eine Handvoll Gigakonzerne profitieren lassen sollte. Und es liegt an uns, diese Situation zu ändern. Wir können uns das Netz zurückerobern.
Ja, dann vielleicht zum Schluss an Sie beide die Frage, hätten Sie eine Vision oder eine Prognose, wie geht es denn weiter mit TikTok? Markus Bösch, Sie haben zu Beginn angedeutet, Sie glauben jetzt nicht, dass ein Verbot das jetzt Ideale wäre. Wie wird es, Sie haben gesagt, vor 4 Jahren sah es noch ganz anders aus. Wie sieht TikTok in 4 Jahren aus?
Mal sehen, was realistisch ist, ist eine jetzt sich episch hinziehende juristische Schlacht. Vielleicht werden zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer davon entnervt bereits auf andere Plattformen überwechseln. Vielleicht biegt morgen doch noch eine neue Plattform mit einer neuen, vermutlich AI-getriebenen Idee um die Ecke. Ich habe absolut überhaupt keine Vorstellung, was in 4 Jahren passiert und ob in 4 Jahren ein weiteres Team Bundeskanzler auf der App unterwegs sein wird.
Martin, André, was ist Ihre Vision? Vielleicht verknappt, wie würden Sie auf TikTok Ihre Vision deutlich machen?
Ich glaube, dass die Menschen verstehen, dass diese Dominanz der Plattform kritisch ist und dass sie auch verstehen, dass uns das Netz hier quasi gestohlen wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir hier am Anfang einer Kippbewegung sind. Ich glaube auch, dass wir das nur durch Regulierung hinbekommen. Ich finde diesen Vorschlag in seiner Engstirnigkeit absolut inakzeptabel. Wir brauchen eine prinzipiengeleitete Neuregelung der digitalen Medien, die es allen Menschen und allen Feldern wieder erlaubt, ihren Fair Share, ihren Anteil am Netz zurückzuerobern. Und ich glaube, das wird passieren.
Soll man TikTok verbieten? Das war heute hier unser Thema, darüber im recht positiven Sinne gestritten haben der Kölner Digitalexperte Markus Bösch und der Kölner Professor für Medienwissenschaften Martin André. Wir haben dieses Gespräch am gestrigen Freitag aufgezeichnet und besonders angenehm und fast schon ungewohnt war, wir alle drei saßen gemeinsam im Studio, wir konnten uns ansehen, wir hätten uns ins Wort fallen können. Das wäre alles möglich gewesen und eine sehr interessante analoge Gesprächsform für ein digitales Thema. Das ist Radio. Nach uns kommt Kultur heute. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Samstagabend.